und nachher vor dem Meer gestanden sind und hinten dran kommen die Ägypter, also sind aus der Gefangenschaft befreit worden, dann wissen sie doch nichts anderes als Mose zu sagen, es wäre besser für uns, wenn wir noch den Ägypter dienen. Also sie haben mit dieser Freiheit gar nicht viel können anfangen. Die Freiheit hat nämlich geheissen, sie müssen neues Land betreten. Das hat für sie Unsicherheit bedeutet, Gefahren. Und wo sie vorher über Jahre Gott angefleht haben, er möge sie aus der Gefangenschaft von Ägypten befreien, haben sie in der Kürze wieder verlangt, dass sie in die Gefangenschaft zurückkommen. Das ist ein interessantes Phänomen. Der Mensch, der ist, man sagt das so schön, ein Gewohnheitstier. Und er bleibt oft lieber im Alten, wo ihm bekannt ist, wo er kennt, von klein auf verhaftet. Und wenn er sich auch mal von dem wegbewegt, zieht es ihn gern dann wieder zurück in die alten Bahnen. Und so hat Israel ständig, auch nachher noch, immer Mose wieder vorgegeben, warum hast du uns überhaupt da rausgeführt? Wir wollen zurück nach Ägypten. Zurück in die Gefangenschaft. Und das ist ja auch keine schöne Sache, aber sie ist bekannt gewesen. Also der Mensch, der tut sich schwer, etwas zu ändern. Und oft ist es sogar so, er ist lieber gefangen, als dass er frei ist. Denn frei sein ist eben gar nicht so einfach. Und wir sehen, wie der Paulus auch darum muss ringen, dass Gemeins in einer richtigen Freiheit auch lebt. Und das sehen wir im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 16 bis 23. Ich lese das mal heute aus der Guten Nachricht. Darum soll euch niemand verurteilen wegen eurer Ess- und Trinkgewohnheiten oder weil ihr bestimmte Festtage oder den Neumondstag oder den Sabbat nicht beachtet. Das alles ist nur ein Schatten der kommenden neuen Welt. Doch die Wirklichkeit ist Christus und die ist schon zugänglich in seinem Leib, der Gemeinde. Niemand soll euch den Kampfpreis absprechen, der sich in Demütigungen und Engelsverehrungen gefällt und das mit irgendwelchen visionären Erlebnissen begründet. Solche Menschen blähen sich grundlos auf in ihrer rein irdischen Gesinnung, statt sich an Christus zu halten, der doch der Herr über alles ist und das Haupt des Leibes der Gemeinde. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten und versorgt, damit er zur vollen Größe emporwächst, wie es Gott gefällt. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr den kosmischen Mächten weggestorben. Warum tut ihr dann so, als ob ihr noch unter der Herrschaft lebtet? Ihr lasst euch vorschreiben, dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, jenes sollst du nicht berühren. Alle diese Dinge sind doch zum Gebrauch und Verzehr bestimmt. Warum lasst ihr euch dann von Menschen darüber Vorschriften machen? Es sieht nur so aus, als ob diese selbstgewählte Verehrung, die Demutsübungen und die Kasteiung des Körpers Zeichen besonderer Weisheit seien. In Wirklichkeit bringt das alles uns Gott nicht näher, sondern dient nur der Befriedigung menschlicher Selbstsucht und Eitelkeit. Heute haben wir also, dann gehen wir ein ganzes Stück vorwärts im Kolosserbrief, nicht nur zwei Vers, sondern einen ganzen Abschnitt. Wir sehen, dass der Paulus da jetzt anfängt zu konkretisieren, was er vorher im Kapitel 1, Vers 8 gesagt hat, wo er sagt, passet auf, dass euch niemand einfange durch Philosophien und Lehren Trug, gegründet auf die Lehre der Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Und jetzt tut er die Warnung ein bisschen konkretisieren. Es hat ein Heer von Leuten gegeben, die an den Ess- und Trinkgewohnheiten der Christen Anstoss genommen haben. Sie haben das beanstandet. Sie haben gewisse Sachen, die man sich gewöhnt ist, zu beachten, einfach nicht beachtet. Sie haben einen Vorwurf gemacht, dass sie so, wenn sie so leben und so ihre Essgewohnheiten pflegen, kein Leben führen können, wo Gott könnte wohlgefällig sein. Dazu braucht es mehr. Und dann haben sie nicht einmal Viertigen berücksichtigt. Sie haben keinen Neumondstag gefeiert und, was eigentlich dann gerade für die jüdisch prägten Leute sehr Anstoss war, sie haben nicht einmal Sabbat gehalten. Stellt euch das vor. Der Sabbat, der so ein wichtiges Gebot ist vom Alten Testament her, und nicht einmal das. Die Leute sind an die Gemeinde angetreten, indem sie von ihnen mehr Aufopferung erwartet haben, von den Christen. Indem, dass sie von ihnen es an Regeln orientiertes Leben verlangt wird, wo an den Regeln eingehalten werden, ablesbar ist, wie heilig das sie sind. All die gesetzlichen Heiligungsbestrebungen, die an die Gemeinde angetragen worden sind, ist nach der Überzeugung von diesen Vertretern, hat dazu gedient, die Gemeinde dazu zu bringen und die Gläubigen dazu zu bringen, sich von der Welt fernzuhalten. Nicht so weltlich zu sein, wie sie sind. Die Christen sind in ihren Augen, und die das nicht gehalten haben, zu weltlich sind, zu wenig aufopferungsfreudig für religiöse Praktiken. Ein Vorwurf, der für Christen gar nicht so leicht zu ertragen ist. Gerade Christen, die eigentlich davon reden, wir haben das heute auch gehört, wir leben nicht für die Welt, sondern für die zukünftigen. Gerade denen wird vorgeworfen, ihr seid viel zu fest verbunden mit dem Leben. Ihr müsst noch viel mehr lernen, jetzt schon entbehren, jetzt schon entsagen, jetzt schon gewisse Sachen zu beachten, religiöse Regeln zu befolgen. Wir erinnern uns vielleicht, dass Jesus schon bereits mit dem Anstoß erregt hat. So ist ihm gesagt worden, wegen seiner Jünger, warum richten sich deine Jünger nicht nach den Vorschriften, die von den früheren Gesetzeslehren aufgestellt und uns überliefert worden sind? Warum essen sie mit unreinen Händen? Da ist nicht darum gegangen, dass die Jünger die Hände nicht gewaschen haben und die dreckigen Hände gegessen, sondern es ist um ein Reinigungsritual gegangen. Warum tünt Jesus deine Jünger das Reinigungsritual nicht durchführen, wo schon überliefert ist und wo wir als Juden uns gewöhnt sind zu machen? Warum duldest du das? Und Jesus gibt ihnen eine ganz schlichte und kurze Antwort. Ich tue mal einen Teil, auf den zweiten kommen wir dann noch. Er sagt, nichts, was den Menschen von außen in sich aufnimmt, kann ihn unrein machen. Nur das, was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Hat ihnen gesagt, schau, die Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr täuscht euch gewaltig, wenn ihr meint, dass ihr so ein heiliges Leben anführen könnt. Ganz gewaltig. Denn was vom Mensch rauskommt, das ist unrein. Nicht das, was er einnimmt. Wir sehen uns heute als Christen auch immer noch solchen Forderungen gegenüber. Und ich kann, der Paulus macht dann eigentlich den Vorwurf, warum lönnt ihr euch die Vorschriften machen? Das sollst du nicht essen und zäb und jenes und dieses. Die Gemeinde hat also wieder solche Regeln übernommen. Die Forderungen kommen da Christen an und wenn man ein bisschen verunsichert ist, nicht so ganz sicher auch im Glauben oder überhaupt von der Persönlichkeit ein bisschen verunsichert, dann ist man sehr empfänglich für solche Regeln. Sehr empfänglich, wieder zurückzugehen oder sich etwas aufzulegen, das mir gewisse Sicherheit gibt. Wenn ich das mache, dann kann ich sicher sein, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Solche Forderungen gibt es übrigens auch heute, die uns als Christen gestellt werden. So ist mir begegnet, Christen, die zu mir mal in eine Gemeinde gekommen sind und die haben dann wollen das propagieren, dass wir den Sabbat müssen halten als Christen. Das ist ein ganzes Erklärungssystem. Ich bin mit denen auch mal noch zusammengesessen. Und nur wer eigentlich den Sabbat haltet, der kann in Genuss von den Segnungen Gottes kommen. Alles andere ist ungehorsam. Und gerade diese Stelle, ich habe natürlich die auch gezeigt, aber gerade diese Stelle wo wir jetzt miteinander anschauen im Kolosserbrief, zeigt doch genau, dass der Paulus absolut nicht die Meinung vertreten hat, dass Christen im Sinn vom Judentum den Sabbat halten müssen. Sonst hätte der Paulus da etwas anderes müssen sagen. Er hätte gesagt, lasst euch mit den Essensvorschriften nicht durcheinander bringen, aber den Sabbat haltet ihr. Aber er sagt, die Viertigen und alles, was sie euch auflegen und Sabbat, lasst euch nicht von dem beeindrucken. Das ist alles ein Schatten. Das ist nicht die Wirklichkeit. Also gerade da, gerade der Vers, wer der Meinung ist, er müsste den Sabbat halten, gerade der Vers zeigt, dass man das nicht müssen. Dass es keine Forderung ist vom Evangelium. Aber wenn man verunsichert ist und jemand kommt und zeigt entsprechende Bibelstellen, dann neige ich vielleicht dazu, zu sagen, mal, ich halte jetzt den Sabbat. Ich will ja ganz sicher in den Himmel kommen. Also dann tue ich es lieber, gerade wenn ich dann am Samstag frei habe, dann kann ich das, wenn ich Verkäufer bin, habe ich es schwieriger, das zu machen. Aber wenn ich nicht Verkäufer bin und am Samstag sowieso frei habe, kann ich sagen, gut, ich halte den Sabbat. Was dann der Verkäufer macht, ist mir dann gleich. Oder wenn ich aus dem Katholizismus rauskomme, bin ich mir vielleicht gewöhnt, am Freitag kein Fleisch zu essen, sondern Fisch. Und jetzt werde ich Christ, jetzt fange ich an, auch Fleisch zu essen. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber das ist doch nicht richtig und so weiter. Und dann tendiere ich vielleicht wieder in die alte Gewohnheit zurückzugehen. Einfach aus Sicherheit. Das schadet ja nichts. Nützt nichts, so schadet es nichts. Aber der Paulus sieht solches Verhalten nicht als ganz harmlos. Menschen sind interessanterweise von Gesetzlichkeit in einer gewissen Art immer wieder fasziniert. Und ich denke, fast jeder Mensch. Auch der Mensch, der ganz eine hohe Freiheit anstrebt, wird immer wieder von der Gesetzlichkeit fasziniert, weil das immer so ein bisschen den Eindruck von Sicherheit gibt. Das ist jeder von uns anfällig, auch ich. Gerade wenn Menschen innerlich sehr verunsichert sind, neigen sie stark, sich solchen Vorschriften hinzugeben. Sie sind bereit, sich selber zu kastellen, sich Last auflegen zu lassen, die überhaupt nicht nötig werden. Und damit versuchen wir eigentlich ganz unbewusst, unsere Unsicherheit zu bewältigen. Aber dieser Weg ist nie die Lösung. Der Paulus sagt, das sind lediglich Schatten vom Zukünftigen. Die Wirklichkeit ist Christus. Und die ist zugänglich in der Gemeinde Jesu im Leib Christi. Und ich kann mir vorstellen, dass sich der Paulus fragt, ja, was sind jetzt die Schatten? Wir haben im Hebräerbrief hier von Schatten geredet. Ich denke auch in einem anderen Sinn als da im Kolosser. Er redet ja von den Philosophen und von der Philosophie. Das sind die verschiedenen Lehren gewesen, Sadduzäer, Pharisäer. Aber auch finden wir uns in einem Kulturgebiet, wo auch das griechische Denken, die griechische Philosophie grossen Einfluss hatte. Und ein grosser Philosoph war der Platon gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass der Paulus auf ein Bild Bezug nimmt, das der Platon entwickelt hat. Vielleicht kennen das einige das Höhlenbild. Das ist ganz bekannt. Also der Platon hat gesagt, hat das einem erklärt, wie er die Welt versteht und höhere Erkenntnis. Wir sitzen also, der Mensch, der jetzt auf der Welt ist, sitzt in einer Höhle. Er ist an den Füßen angebunden und ist am Kopf angebunden, dass er sich zurück umkehren kann. Also er muss vorne schauen. Er schaut an eine Wand an. Und hinter der Höhle ist die Höhle offen, spalt und da kommt Licht rein. Und jetzt laufen hinten durch, laufen Sachen durch, Gegenstände, Götterbilder zum Teil, oder weiss ich was immer. Und die werfen jetzt einen Schatten an die Wand führen. Und jetzt sitzen die Menschen da in dieser Welt, sie sehen eigentlich die Wirklichkeit nicht, sondern nur einen Schatten von der Wirklichkeit. Und jetzt schauen sie an die Wand, sehen die Schatten und fangen sich an darüber zu unterhalten, was ist echt da? Und entwerfen so ihre Religion, ihre Denkweise, ihre Interpretation über die Welt. Und ist der Versuch vom religiösen Leben. Ich kann jetzt das detailliert ausführen, er sagt, wenn einer dort rausgeht und so weiter. Das ist das Bild. Und das sind jetzt Schatten. Also die Menschen schauen die Schatten an. Und sie tun Schlussfolgerungen daraus ziehen. Und die Schlussfolgerungen können eben sein, dass man bestimmte Tage hält, dass man bestimmte Essgewohnheiten hält und so weiter. Das ist alles nur ein Schatten. Es zeigt alles nur, dass der Mensch tief religiös ist und eine Ahnung hat vom Endlichen. Also, Entschuldigung, vom Unendlichen. Er ist im Endlichen und hat eine Ahnung vom Unendlichen. Aber nur eine Ahnung. Und die Ahnung bringt ihn dazu, dass er anfängt, Sachen entwickeln, wie man soll leben und wie man nicht soll leben. Das ist aber alles nur Schatten. Und sogar der Sabbat ist nur ein Schatten. Die Wirklichkeit ist Christus. Und in Bezug auf das Bild, das der Platon entworfen hat, ist das fantastisch, was der Paulus da sagt, in wenigen Sätzen. In Christus sehen wir die Wirklichkeit. Das heisst, wir müssen nicht mal wie der Platon in eine andere Welt, zu dieser Höhle raus, sondern Christus ist in unsere Höhle hineingekommen. Und wenn wir Christus sehen, dann sehen wir die absolute Wirklichkeit. Und alles andere ist nur ein Schatten, ist nur ein religiöses Bemühen vom Mensch. Man kann sich religiös betätigen, wie man will. Wenn Jesus nicht im Zentrum steht und wenn Jesus nicht als der wahre Gott erkannt wird, ist alles Bemühen, Schall und Rauch. Ich muss sagen, mich beeindrucken die Menschen, die mit ganzer Hingabe sich aufopfern für ihre Überzeugung. Sich sogar Qual auferlegen. Ich habe mal in einem Reportage gesehen, da haben Menschen sich runtergeworfen. Die sind um einen Berg herum, sind praktisch x Kilometer, immer nur Meter für Meter haben sich immer wieder auf den Boden gerührt. Nachher sind sie aufgestanden, sind das Stück gelaufen, wo sie sich auf den Boden geworfen haben, wieder auf den Boden geworfen und so weiter. Das ist alles, mag es nur so anstrengend sein und mögen die Menschen noch so hingehen sein, alles Schattenkämpfe. Es nützt nichts. Das ist Tragik eigentlich am Ganzen. Und jetzt wollen wir gemein wieder anfangen mit solchen Schattenkämpfen. Das sollen sie nicht. Gott will uns nicht in ein religiöses Leistungssystem hineinnehmen. Er will uns echte Freiheit schenken. Denn frei ist jeder Mensch. Der Paulus sagt, solange ihr Sklaven der Sünde wart, wart ihr dem Guten gegenüber frei. Also wir sind frei gewesen, dem Guten gegenüber. Wir haben das nicht gemacht. Wir sind dem gegenüber frei gewesen, keine Verantwortung. Jetzt aber seid ihr vom Dienst der Sünde frei geworden und dient Gott. Also jetzt als Christen sind wir von der Sünde frei geworden und dienen Gott. Wir sind jetzt aber nicht mehr frei von Gott. Das heisst, frei ist jeder Mensch von uns. Die Frage ist nur, von was dass ich frei bin und von was dass ich gefangen bin. Nämlich die absolute Freiheit über den Wolken, die gibt es nicht. Auch das Flugzeug ist nicht frei, es braucht einen Antrieb. Wenn der Pilot einmal abstellt und sagt, über den Wolken wird die Freiheit grenzenlos sein und er drückt den Knopf, dass Motoren abstellen, dann wird er merken, dass die Freiheit über den Wolken nicht grenzenlos ist, sondern es auch dort Grenzen sind. Es gibt die absolute Freiheit, gibt es einfach nicht im Leben. Die Frage ist immer, von was bin ich frei und an was bin ich gebunden? Wenn ich an Gott gebunden bin, bin ich frei von der Sünde. Wenn ich an die Sünde gebunden bin, bin ich frei von Gott. Frei bin ich immer. Die Frage ist, was ich will. Und dann heisst, was dabei herauskommt, ist eine Lebensführung, durch die ihr euch als Gottes heiliges Volk erweist und am Ende erwartet euch ewiges Leben. Das ist dem Volk, wer frei ist von der Sünde. Der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Gott aber schenkt uns unverdient aus reiner Gnade ewiges Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch den Glauben an Jesus können wir ewiges Leben über. Nicht durch religiöse Leistungen, sondern durch den Glauben an Jesus. Und wenn man nicht ewiges Leben hat, dann ist man verloren. Und ob uns das gefällt oder nicht, verloren sein heisst, wenn wir in Ewigkeit getrennt sind von Gott. Es wird ein Ort sein von Qualen, Es wird ein Ort sein, wo niemand gern dort ist. Die Bibel redet hier von der Hölle. Die Gemeinde soll sich um den Kampfpreis, soll sich den ja nicht nehmen lassen. Du Leute, die besondere Demutsübungen verrichten, Engelverehrungen, oder wo irgendwelche visionäre Erlebnisse können weitergehen und das so begründet. Es ist also ein anderer Angriff. Wieder Menschen, die etwas Besonderes vorzuweisen haben, das mal nicht Gesetz, sondern besondere Erfahrungen. Das haben wir ja gerne nicht. Erfahrungen, das ist das Nonplusultra. Man muss einen Haufen erfahren und möglichst besonders, möglichst abgehoben. Und damit kann man sich dann auch gewisse Autorität verschaffen. Das Beispiel aus neuer Zeit, ich will das Ihnen mal vorlesen, dass man einfach mal sieht, dass es tatsächlich gibt. Das ist ein amerikanischer Psychologe zu einem Guru gegangen, einem Swami, und jetzt erzählt er, wie das gegangen ist. Er berührte mich mit Pfauenfedern. Ich hatte allmählich den Eindruck, dass unsere Gedanken in eins zusammenliefen. Dann berührte er mich wieder und legte mir die Hand auf den Kopf. Danach erschien rund um mich her wunderschöne Farben und es kam mir vor, als hätte ich meinen Körper verlassen und sähe mir von oben aus zu. Ich sah Farben, deren Tiefe und Leuchtkraft schöner war als alles, was ich mir bis dahin je hatte vorstellen können. Ich fing an, in Zungen zu reden. Ein herrlicher Lichtstrahl kam in den Raum und in dem Moment entschloss ich mich, nicht mehr zu bewerten, was hier eigentlich vor sich ging, sondern einfach eins zu sein mit der Erfahrung, ganz darin aufzugehen. Er hat also doch noch einen Entschluss gefasst. In den nächsten 3 Monaten hatte ich viel mehr Energie als sonst und brauchte nur wenig Schlaf. Ich war von dem Bewusstsein der Liebe erfüllt, ganz anders, als ich es vorher je gekannt hatte. Müssen Sie sich vorstellen, tut man das vielleicht nachher christlich verbrämen, kommt da hin und erzählt, wie wunderbares Erlebnis das war. Und dann sitzen viele da und denken, ja, das will ich auch. Ich will auch weniger müssen schlafen. Ich will auch mehr Power haben. Ich will auch mehr Liebesgefühl in mir haben. Und dann sind wir in der Gefahr, auf solche Sachen zu hören und denken, jawohl, mir fehlt das und mir fehlt jenes und das stimmt ja auch. Das gibt es übrigens auch in christlichen Kreisen, da können wir viele Berichte, da können wir ganzen Morgen berichten, was da alles gibt. Ich bin nur mal an einem Vortrag gewesen, und das hat mich dann sehr befremdet. Da hat der Referent, der absolut, hat sogar, glaube ich, von Austreibungen geredet und so weiter. Und der hat dann in dem Zusammenhang erzählt, dass wenn er zu Hause rumläuft, dann sieht er dort in der Tür einen Dämon stehen. Dann sagt er dem, komm, fahr ab. Und so Zeug. Da habe ich müssen sagen, hallo, wo sind wir eigentlich? Das sind Erlebnisse, wo man kann sich selber ein Stück in die höhere Stellung geben. Man lebt in einer anderen Dimension. Und weil jeder von uns irgendwo ein Manko hat, jeder von uns irgendwo merkt, dass er noch nicht so vollkommen ist, wie wir eigentlich dann mal werden sein, sind wir sehr ansprechbar auf solche Sachen. Da kann man uns die faszinierendsten Sachen erzählen und wenn man uns dann noch anhängt und sagt, ihr könnt das, wenn ihr das und das macht, auch erleben, dann tun wir uns oft relativ schnell öffnen. Paulus sagt das ganz einfach, solche Leute blähen sich auf. Ihre Gesinnung ist in Wirklichkeit auf die Welt bezogen. Es geht ihnen nur um die Erfahrung in dieser Welt, nicht um die Wirklichkeit Gottes. Viele Christen lassen sich durch so Berichte auch über Todeserfahrungen verunsichern. Da gibt es Menschen, die klinisch tot erklärt worden sind. Und dann kommen sie, verwachen sie und kommen zurück und dann erzählen sie, wie wunderschön das war. Wir hören zwar immer noch die erzählen, wie wunderschön das war. Es gibt auch andere, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben. Aber bleiben wir jetzt mal beim Wunderschönen. Die erzählen, wie wunderschön das war. Wie leicht und ein wunderbares Licht. Ich glaube alles, dass sie das gesehen haben. Das ist keine Frage für mich. Ich kann nicht anzweifeln, nein, du hast das nicht gesehen. Aber dann fangen sich auch Christen fragen, ja, wie sollen wir jetzt das einordnen? Nach dem Tod kommt doch das Totenreich und dann kommt irgendwann und der Zustand von Qualen auch, wenn jemand nicht Christ ist. Und dann erzählen auch die Leute, propagieren dann das ein Stück weit und sagen, schauen, die müssen gar keine Angst haben, ihr könnt euch sogar freuen auf den Tod, nachher ist es eh schöner. Was machen wir als Christen? Was geben wir für eine Antwort? An Paulus, seine Antwort ist einfach und klar. Und vielleicht ist das Problem, das wir haben, dass wir Angst haben, unsere Antworten sind zu einfach. Wir wollen differenziertere Antworten geben. Aber Paulus gibt ganz eine einfache Antwort. Wer sich nicht an Christus hält, der muss mir Fragen vom ewigen Leben in keiner Weise ernst nehmen. Da können Menschen, wenn sie klinisch tot sind, sehen, was sie wollen und wunderbare Licht- und Geborgenheitserfahrungen machen. Aber entscheidend bleibt in allem immer noch, ob ich ein Kind Gottes bin, wo Jesus kennt und liebt oder nicht. Das Wort Gottes und was uns lehrt, steht über deren Erfahrung. Und wir müssen als Gläubige einfach uns ungeniert an das halten. Und ungeniert sagen, ist schön, wenn du das erlebt hast. Aber es gibt noch eine andere Wirklichkeit, die du noch nicht erlebt hast. Denn die Lösung, die kommt allein durch Jesus Christus. Und mögen deine Erfahrungen noch so beeindruckend und interessant sein. Und mögen noch so viele Menschen auf dich hören und dich verehren. Ich halte an dem fest, was mich die Bibel lehrt. Dass nämlich durch den Glauben an Jesus die Ewigkeit geregelt wird. Und nicht auf irgendwelche andere Art. Wenn ihr mit Christus gestorben seid, seid ihr den kosmischen Mächten weggestorben. Warum tut ihr dann so, als ob ihr noch unter ihrer Herrschaft lebt? Ihr lasst euch vorschreiben, dies sollst du nicht anfassen, das sollst du nicht kosten, jenes sollst du nicht berühren. Alle diese Dinge sind doch zum Gebrauch und Verzehr bestimmt. Warum lasst ihr euch dann von Menschen darüber Vorschriften machen? Mit dem Schatten hat die Gemeinde nichts zu tun. Und der Paulus sagt jetzt nicht, mach es doch, ist doch gleich, wenn ihr die Essensvorschriften einhaltet, tut einfach keinen Anstoss erregen. Das ist die Hauptsache, sondern er sagt, warum machen die das? Warum gehen die Freiheit preis? Warum lasst ihr euch solche Vorschriften machen? Er sieht darin nicht einen Fortschritt oder nicht irgendwie eine gesunde Haltung, sondern er sieht, dass es ein Rückschritt ist. Dass gemeint ein Rückfall erleidet in die Unfreiheit und die Zwänge vom sündigen Leben. Christus hat uns befreit, sagt der Paulus. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Ganz massive Kampf, den der Paulus geführt hat in der Gemeinde, dass sich die Gläubigen nicht wieder einspannen lassen haben, in die alte Lebensform, in die alte religiöse Praktiken, einfach aus der Sicherheit. Das ist wie wenn jemand, ich sage es jetzt mal so, wenn jemand heute Christ wird, aus einem engen Katholizismus kommt und jetzt erkennt er Christus. Und jetzt denkt er, gut, ich glaube ja das mit Jesus und dass er mein Leben geschenkt hat, aber ich gehe jetzt doch noch Maria verehren, man weiß ja nie. Oder ich gehe noch dem Heiligen ergo erweisen. Oder selben, man weiß ja nie. Der Paulus würde sagen, lönnt euch nicht wieder unter das knechtische Joch, denn all das sind nur Schatten von der Wirklichkeit. Christus allein langt. Wir haben durch den Glauben an Jesus eine grosse Freiheit bekommen. Und Gott lehnt alles Abstützen auf Äußerlichkeiten ab. Unser Glaube an Jesus soll nicht in erster Linie durch Ess- und Trinkgewohnheiten sich ändern. Vielmehr verändert Gott unser Leben selber. Und ich denke, von der Zeit her muss ich glaube doch das nächste Mal dann nachher intensiver den Gedanken ausführen. Ich will nur noch sagen, Jesus sagt, was aus dem Menschen selbst herauskommt, das macht ihn unrein. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Innern des Menschen und macht ihn unrein. Also das Problem liegt in uns innen. Und durch das, dass ich Regeln einhalte, tue ich mir ein Stück weit eine Sicherheit, auch wenn ich merke, ich habe innerlich noch Probleme, dann kann ich sie äußerlich stabilisieren, indem ich ein Gesetz halte. So nach dem Belohnungskonzept, oder? Ich kann ja jetzt eine Stunde beten, dann ist ja das gut. Aber wenn Jesus sagt, wir sollen nicht an der Decke stehen, dass alle wissen, wie lange wir beten. Aber ich kann mir das auferlegen, das tut mir, dann habe ich das Vageverständnis, was eigentlich dem biblischen Denken sehr fremd ist. Gott will uns im Wesen verändern. Er will aus uns auch andere und er macht aus uns andere neue Menschen. Ich wundere mich, wie stark unser Hang zur Gesetzlichkeit und zur Erfahrung ist und wie starke Faszination das ausübt auf uns. Botschaften, wo das Gesetz betont wird, kommen oft sehr gut an. Und ich bin manchmal wirklich verblüfft. Und ich denke manchmal, die mir dann sagen, das ist super, wie der wieder predigt hat, frage ich mich manchmal, ja, der, der das so super gefunden hat, kann denn der das alles wirklich leben, was jetzt gesagt worden ist? Ist das wirklich möglich? Aber man weiß, was man zu tun hat, oder man weiß mindestens, was der andere zu tun hat. Wenn ich beispielsweise verkündige, dass man als Christ nicht ins Kino gehen soll, dann werden sich alle freuen, die sowieso nie ins Kino gehen. Denn das gibt ihnen die Sicherheit, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Obwohl sie dann zuhause vielleicht den Fernseher haben und kaum den Knopf finden zum Abstellen, aber sie gehen nicht ins Kino. Versteht ihr? Das ist Gesetz. Nur wenn ich dann sage, rührt euren Fernseher zum Fenster aus zuhause und ich habe zuhause einen und ich schaue viel, dann sage ich vielleicht, ja, hat er vielleicht recht, aber ich lasse ihn doch drin. Das heisst, das Gesetz gibt uns eine Sicherheit. Auch bei der Musik. Wenn ich sage moderne christliche Musik, was man auch immer darunter versteht, ich rede jetzt nicht von Heavy Metal und weiss ich was, auch moderne christliche Musik, das ist immer, auch wenn es gute christliche Texte hat, ist immer von unten. Ja, dann werden alle, die moderne Musik sowieso nicht mit der können anfangen, werden finden, ja, das habe ich schon immer gedacht, das gefällt mir ja auch nicht. Weil wenn die Musik etwas taugen würde, dann würde sie mir ja gefallen als Christ, aber sie gefällt mir ja gar nicht. Und somit bin ich dankbar, wenn das von der Kanzel her kommt. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit, aber immer noch einen gewissen Teil. Oder mit dem Computer, die ganzen Computer könnt ihr fortrühren. Da bin ich froh, wenn das gesagt wird, weil ich mit dem Computer sowieso nichts anfangen kann, aber ich vergesse, dass die junge Generation mit dem Computer aufwächst und mit dem muss ich lernen leben. Und diese Generation will hören, was es heisst, in Freiheit Christ sein und trotzdem am Computer müssen arbeiten. Diese Antworten sind gefordert und die sind wohl differenzierter als die gesetzlichen Antworten. Weil die gesetzlichen Antworten, die sagen einfach, das muss weg und Z muss weg. Das dürfen wir haben und Z dürfen wir nicht haben. Und ich erlebe es manchmal, wenn ich mit älteren Geschwistern bin, wenn sie Rückschau halten. Und dann hört man manchmal so, merkt man, jetzt sind sie in einer Phase, wo sie all diese Sachen nicht mehr mühen, sich damit auseinandersetzen. Wo die neue Generation muss und sie sind dankbar dafür, dass sie das nicht müssen. Das ist schwierig. Aber auch die ältere Generation hat in ihrer Zeit schwierige Sachen gehabt, wo sie sich als Christen mit auseinandersetzen. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen. Aber wir können nicht mit plakativen Anforderungen kommen und einfach über den Leis schlagen, was wir jetzt genau dürfen und was wir nicht dürfen. Damit machen wir eigentlich mehr kaputt und wir gehen daran vorbei, dass es im Wesentlichen um meine Gesinnung geht. Und dass meine Gesinnung, der veränderte Mensch, dass der entscheidet, zum Beispiel, was schaue ich am Fernsehen oder was schaue ich nicht. Oder habe ich im Fernsehen die Haut oder habe ich nicht. Also ich meinte auch, dass es ein paar gut dachte, sie würden den Fernseher mal in den Keller runterstellen. Wir haben die haben keinen Fernsehanschluss, glücklicherweise. Ich wäre wahrscheinlich auch einer von denen, der in den Keller runterstellen müsste, wenn ich einen Anschluss hätte und 20 Programme. Es ist schon wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie leben wir als Christen? Wie verbringen wir unsere Zeit? Was beschäftigt uns in unseren Gedanken? Das ist aber etwas anderes, als dass wir Gesetze verkündigen und für jeden sagen, was er darf und was er nicht darf. Oder wenn wir sagen, ja, alles Geld, alle, die Geld haben, sollen alles Geld, alles voll 100% in Mission geben, wird niemand das Problem haben, der kein Geld hat. Oder? Aber die anderen werden sich fragen, ja, wie soll ich jetzt das praktisch machen? Und die Bibel ist auch in Sachen Finanzen differenzierter. Das heisst, in der Bibel gibt es Menschen, die ärmer sind und Menschen, die reicher sind. In der Gemeinde Jesu immer alle Zeit und Gott hat das nie angeklagt. Nur er hat die Reichen aufgefordert, dass sie das, was sie zur Verfügung haben, sollen verwalten in der Verantwortung von ihm, um viel Gutes zu tun mit dem. Aber er hat nie die Forderung aufgestellt, in den Briefen findet er nie die Forderung, dass der Reiche alles soll verkaufen und nachher leben wie ein Armer. Das ist der Bibel fremd, der Gedanke. Aber wir können Gesetz und Gesetz und Gesetz machen und können uns Sicherheiten schaffen. Aber es geht Gott um etwas ganz anderes. Es geht um den veränderten Mensch. Und der veränderte Mensch, der soll lernen, in dieser Freiheit zu leben, wo Christus gibt. In der Verbindung zu ihm, wo Menschen mit Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Die Gemeinde wird aufgefordert, sich nicht einschüchtern zu lassen. Der Ruf von Paulus geht eigentlich und sagt, lasst euch die Freiheit, die Christus geschenkt hat, nicht nehmen, durch das, dass ihr euch Gesetze auferlegen lasst, oder durch das, dass ihr auf Leute hört, die Erfahrungen gemacht haben, übersinnliche Erfahrungen, und mit denen sich Autorität verschaffen wollen. Das ist alles Bluff. Das ist alles nur Schatten. Haltet ihr euch an Christus und definiert ihr euer Leben von Christus her. Und das, würde ich nochmal sagen, ist eigentlich gar nicht immer so einfach in unserem Alltag. Aber das ist die Arbeit, die wir machen müssen. Und das ist das, was Gott für uns fordert. Frei sein ist schwer, wir müssen es aber lernen, in rechter Weise frei zu sein. Wir müssen lernen, nicht mit Werk Glauben zu füllen oder mit Werk unseren Glauben zu beweisen und zu festigen, sondern aus Glauben sollen wir Werk tun. Das ist die christliche Freiheit. Dann haben wir die echte Freiheit verstanden. Durch den Glauben sollen wir Werk tun. Und da geht der Paulus dann auch in den nächsten Kapitel drauf ein. Die Frage vom freien Christen ist, Gott, was gefällt dir? Was gefällt dir? Und was gefällt dir nicht? Das ist die Frage vom freien Christen. Und der freie Christ weiss, wo er seine Grenzen hat. Und er weiss, wo seine Probleme liegen. Die liegen nämlich in ihm, in ihrer Gesinnung. Und er ist bereit, seine Gesinnung hinter zu fragen lassen. Aber nicht so einfach, nur mit plakativen Forderungen, dass er das macht. Oder? Das ist der Vorwurf, den Gott dem Volk Israel gegenüber hatte. Ihr tünt eure religiöse Ritual halten. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite tünt ihr eure Sklaven unterdrücken und ausnützen. Und Gott sagt, wenn ihr nicht Buße tünt und eure blutigen Hände wäscht, dann könnt ihr opfern, so viel ihr wollt, und noch so viele religiöse Handlungen machen, noch so viel Gesetze halten. Ich werde nicht auf euch hören. Meine Ohren sind zu. In dieser Gefahr stehen wir. Dass wir auf der einen Seite Gesetze halten, voneinander Gesetz fordert, einfach, dass es gehalten sind, und auf der anderen Seite sind wir neidisch, Sind wir verleumderisch, reden über die anderen dauernd? Wissen immer, was die anderen falsch machen? Sind meineidig, egozentrisch? Aber wir beten eine Stunde am Tag, wir gehen regelmäßig in den Gottesdienst, wir lesen regelmäßig in der Bibel und so weiter. So hat es Gott nicht gemeint. Amen. Ich möchte dir danken, Vater, dass du für uns eine Freiheit geschaffen hast. Eine Freiheit, die von dir geschenkt ist. Wie wir nicht durch Werk, durch Leistung erlöst sind, sondern durch deine Gnade. Und du möchtest, dass wir aus dem heraus dir dienen, auch verzichten, auch leisten, aber mit der richtigen Gesinnung, der richtigen Einstellung. Und hilf uns in unserer Welt, die so stark im Wandel begriffen ist, dass wir immer wieder verstehen können, was es heisst, in rechter Freiheit zu leben. Dass wir mit all dem, wo wir uns mit auseinandersetzen, uns richtig auseinandersetzen können, dass du geehrt wirst und dass wir wirklich Licht und Salz sind in dieser Welt.